Hallo, herzlich willkommen. Und wir werden heute über das Thema Somatic Experiencing zur Verbesserung der Nervengesundheit und Regulation sprechen. Svante, ich möchte dich ganz kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen. Svante ist Spezialistin für sensitive Kinesiologie und Traumaheilung durch Somatic Experiencing. Svante hat einen, finde ich, super spannenden Lebenslauf. Sie ist sehr lange als Sonderschullehrerin und auch Schulleiterin tätig gewesen und hast dann durch die Geburt deines Sohnes deine Karriere komplett geändert. Hast sie selbstständig gemacht mit dem Thema sensitive Kinesiologie und bist ins Online-Business eingestiegen. Hast da jetzt also auch schon seit über 7 Jahren viele Kongresse selber gemacht, hast deine Online-Academy zur Kinesiologie gegründet und bist jetzt schon seit langer Zeit als Online-Coach tätig. Und mittlerweile hauptsächlich als Traumatherapeutin im Bereich Somatic Experiencing tätig. Und da bin ich schon ganz gespannt, näher zu erfahren, was genau das denn bedeutet. Svante, herzlich willkommen nochmal. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja.
Du darfst
Ja, vielen
gerne
Dank.
Noch ergänzen.
Nein, danke, danke für die tolle Begrüßung und ja, Kurzvorstellung. Ich glaube, meinen bewegten Lebenslauf in 3 Sätzen wiederzugeben, ist auch nicht ganz einfach. Isabel, das ist dir ganz gut gelungen. Ich habe tatsächlich immer sehr viel meine Kleider gewechselt, sage ich mal, wie so ein Schmetterling in der Transformation, so würde ich das fast so sagen, dass mein Leben sich wirklich immer wieder gewandelt hat, auch in sehr regelmäßigen Zyklen, wie mir dann rückwirkend mal aufgefallen ist. Und mal sehen, was dann so in den nächsten Jahren ansteht. Aber mein Hauptaugenmerk, mein Hauptaspekt ist jetzt das Somatic Experiencing, die Arbeit mit Somatic Experiencing und mit Menschen, die Traumata verarbeiten wollen, die Traumata lösen wollen, die meistens zu mir kommen mit einem dysregulierten Nervensystem, mit einem Nervensystem, was entweder ständig auf Aktivierung ist, also ständig an, oder eben auch ständig aus, also eher Depressionen, Erschöpfungszustände, Burnout, ja, all diese ganzen Geschichten. Oder ein Muster, was so im Flip-Flop hin und her geht, ja. Also entweder total auf Power und an und dann wieder totale Erschöpfung. Und das sind eigentlich so die Klienten, die zu mir kommen. Und wenn du sagst, du bist ein bisschen neugierig, ob ich ein bisschen mehr zum Somatic Experiencing sagen soll, dann würde ich sagen, okay, das ist schon mal wichtig, dass man weiß überhaupt, für wen ist das Ganze gedacht. Und wie sieht Somatic Experiencing eigentlich genau aus? Es fragt mich natürlich auch sehr, sehr häufig jemand, der ja zum Beispiel jetzt wie du mich interviewt. Und dazu lässt sich kurz sagen, es ist im Grunde genommen eine Arbeit, die körperorientiert ist, also den Fokus auf den Körper legt. Und gleichzeitig aber auch ist es eine Arbeit, wo wir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie, wo du dir vorstellen musst, du kommst und du wirst irgendwie massiert oder du liegst und wirst behandelt, ja, sondern du bist auch aktiv mit dabei, du bist bewusst mit dabei. Es läuft nicht so ab wie Energiearbeit, weil Energiearbeit häufig dann auch so läuft, dass ich jemanden anrufe, ja, und der kann dann energetisch einfach in das System schauen und balanciert dort Sachen aus, sondern hier geht es darum, wirklich bewusst dabei zu sein, über das Nervensystem auch mehr in Erfahrung zu bringen, selber bei sich zu beobachten, was passiert gerade in mir, wenn ich bestimmte Themen aufrufe, wenn wir über bestimmte Dinge sprechen. Und das macht eigentlich so den Hauptanteil der Arbeit aus. Kommen dann auch noch Körperübungen dazu, aber die ergeben sich eben auch aus der Arbeit, sind manchmal sehr individuell. Also es gibt da jetzt nicht ein festes Übungs- und Trainingsprogramm. So, das mal vielleicht so grob zur Methode, wenn das hier so schon im Raum ist. Ich denke, dass die noch nicht so vielen bekannt ist. Aber in Amerika ist sie schon vor der Psychotherapie. Das heißt, es ist eine Methode, die wirklich im Kommen ist. Und ich gehe davon aus, dass es auch in Europa, in anderen Ländern der Welt bald so sein wird, dass das Somatic Experiencing da die Psychotherapie eigentlich ablöst, weil das Wissen um das Nervensystem für diese Arbeit so bedeutsam ist. Alleine nur über Dinge zu sprechen oder von Dingen zu wissen, hilft eben noch nicht, sie aufzulösen. Es ist das Erfahrungswissen, was es braucht. Das ist wirklich die Verknüpfung und die Verkörperung, die da wieder stattfinden muss, weil Trauma immer dazu führt, dass wir entkörpert sind. Also dass wir wirklich eher mit dem Bewusstsein aus unserem Körper rausgehen und den Körper auch als unseren Feind ansehen. Und da führen wir halt im Somatic Experiencing die Klienten langsam wieder an den Körper heran, damit wieder ein gesundes Körperempfinden da ist und auch das Nervensystem wieder normal regulieren kann.
Aha, okay. Gut, du hast schon gesagt, für wen ist denn das genau? Das heißt, die Kunden, die zu dir kommen, kommen, weil sie genau wissen, ich habe ein Trauma, das ich bearbeiten möchte, oder mit welchen Problemen kommen die Kunden zu dir?
Also die meisten kommen tatsächlich und wissen das schon. Ja, es gibt aber auch immer Menschen, die, so wie ich damals zum Somatic Experiencing gekommen bin, überhaupt nicht wissen, dass es um ein Trauma geht. Ja, also ich bin damals über meine Kinesiologie-Lehrerin dorthin gekommen. Ja, ich habe dann Burnout gehabt, als ich als Schulleiterin gearbeitet habe, und habe auch schon gewusst, okay, das hat einerseits auch mit dem Beruf an sich zu tun und dass ich dort nicht mehr mich langfristig sehe. Und andererseits hat es aber noch irgendwie andere Ursachen. Und ich bin dann zu ihr und habe gedacht, ja, jetzt nehme ich mal wieder eigene Sitzungen in der Kinesiologie. Ich habe es ja von ihr gelernt, also sie ist ja gut. Und dann habe ich eben die nächste Methode kennengelernt, mit der sie dann eben auch schon gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Wir haben einfach längere Zeit keinen Kontakt gehabt. Und dann bin ich halt über Somatic Experiencing mehr oder weniger gestolpert. Und auch so kann natürlich jemand zu mir kommen, der sagt, ich habe ja Burnout, ich habe Depressionen und so weiter. Oft zeigt sich dann ja schon der Zusammenhang zu Trauma. Viele Klienten wissen schon vorher, dass sie da was haben und dass da vielleicht auch was, dass da auch vielleicht Ursachen liegen für ihre Probleme. Und dann kommen sie eben gezielt und suchen auch nach Menschen, die Somatic Experiencing anbieten, und finden dann meine Praxis oder meine Arbeit. Also so kann das auch laufen. Genau, aber in der Regel wissen die Menschen schon, okay, Traumata haben einen Einfluss auf das Nervensystem und das Nervensystem hat einen Einfluss darauf, wie ich den Tag erlebe, wie ich mich fühle, wie ich auch körperlich gesund bin. Also letztlich sind auch viele körperliche Folgen bei Trauma nachweisbar. Man weiß mittlerweile, dass Menschen mit Trauma eine höhere Neigung zu Entzündungen haben. Das heißt, alle entzündlichen Erkrankungen, ob nun der Haut, der Organe, der Muskeln, ob es Rheuma ist, Arthrose, Arthritis, Neurodermitis, ja, also verschiedenste entzündliche Erkrankungen, da ist die Neigung einfach viel, viel höher, und auch die Risiken für andere Zivilisationserkrankungen, für Allergien, für Autoimmunerkrankungen ist erhöht, wenn Traumata in der eigenen Geschichte da sind. Also vor allen Dingen eben, und da spreche ich jetzt eher von den Entwicklungstraumata, vor allen Dingen eben Traumata in der Kindheit, wie Vernachlässigung, Missbrauch, Scheidung der Eltern, ja, Trennung, Verlust, früher Verlust von wichtigen Bezugspersonen. All das spielt da auch massiv mit einer Rolle. Natürlich gibt es auch die Kategorie der Schocktraumata, also Unfälle, Operationen, Probleme bei der Geburt, also auch da haben wir schon ganz, ganz frühe, teilweise sogar vorgeburtliche Ursachen für ein Nervensystem, was dann ständig, sage ich mal, Cortisol ausschüttet und ständig gestresst ist, weil eben die gesamten Funktionen aus der Balance gekommen sind und nicht mehr ordentlich funktionieren, sage ich mal. Und das kann man halt mit der Methode, mit Somatic Experiencing, kann man dem Nervensystem diese natürliche Fähigkeit wieder normal zu regulieren, also aktiviert zu sein, aber auch wieder runter zu regulieren und wieder in den Entspannungszustand zu kommen. Das kann man dem Nervensystem durch diese Methode beibringen. Im Grunde genommen ist es ein Nervengesundheitsprävention und Intervention, wenn man so will.
Ja, das finde ich super spannend, weil ich glaube, das Wir leben heute in einer sehr stressigen Welt. Gestresst ist jeder. Also das Nervensystem von nahezu jedem ist eigentlich immer in Alarmbereitschaft, ne? Und gerade auch das mit den Traumata. Natürlich, wenn ich einen Unfall hatte oder mir was jetzt Schlimmes in letzter Zeit passiert ist, dann weiß ich, dass ich da ein Trauma habe. Aber eben viele Sachen passieren in der Kindheit und das weiß ich eben dann vielleicht nicht mehr, dass ich da was habe. Also bewusst oder unbewusst, ne, schiebt man dann solche Sachen ja weg, gerade wenn sie in der frühen Kindheit passiert sind. Und das finde ich sehr spannend, was du jetzt gerade sagst, auch mit den entzündlichen Krankheiten, woran man das vielleicht auch erkennen kann, weil viele Leute leiden an Haut. Problematiken, wo man alles Mögliche probiert und gar nicht weiß, warum habe ich denn jetzt Neurodermitis und warum hilft denn eigentlich gar keine Creme und alles, was ich probiere, ne? Dass man da mal einen ganz neuen Ansatz auch testen kann. Okay. Magst du vielleicht gerade noch ein bisschen mehr zu dem Thema Nervengesundheit durch Somatic Experiencing sagen? Also wie genau setzt dieses Somatic Experiencing jetzt auf der Nervengesundheit an?
Okay. Also zunächst mal wäre es vielleicht wichtig, dass man erstmal schaut, okay, was ist das Nervensystem, woraus besteht es? Da haben wir eben zwei große Bereiche. Wir haben eben einmal das zentrale Nervensystem, ja, und dann haben wir das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ist eben das Gehirn und alles, was sich so in der Wirbelsäule befindet. Das periphere sind die Nerven im gesamten restlichen Körper. Ja, diese Zweiteilung haben wir da schon mal. Und dann haben wir unter dieser Zweiteilung eben nochmal eine Zweiteilung. Das kann man sich vielleicht merken, dass es sich immer wieder in zwei Bereiche aufteilt. Und zwar haben wir hier das Nervensystem, was willkürlich ist, das somatische Nervensystem, wo wir wirklich mit dem Willen die Bewegung steuern und sagen, ah, jetzt nehme ich meine Hand und winke. Ja, das ist eine Information von meinem Gehirn, die ich an die Hand schicke. Oder wenn ich mich kneife, was die Zuschauer auch mal machen könnten jetzt, ja, dann wissen sie, ich kneife mich. Sie spüren auch diesen Schmerz, wenn sie sich selbst kneifen. Und dann werden umgekehrt wieder die Nerveninformationen über die Nervenbahnen weitergegeben ans Gehirn. Aber das ist das willkürliche Nervensystem. Also da haben wir einen Einfluss drauf. Und dann gibt es das autonome Nervensystem, das vegetative Nervensystem wird es auch genannt. Warum vegetativ? Weil es all diese Prozesse im Körper steuert, wie Atmung, Herzschlag, Verdauung zum Beispiel. Das sind eben die Dinge, da wird jetzt wahrscheinlich auch jeder, der hier zugeschaut hat, nach diesen paar Minuten, wird mir nicht sagen können, wie oft hat er jetzt eingeatmet in der Zeit. Wie oft hat er ausgeatmet? Ja? Wie oft hat das Herz geschlagen? Das beobachten wir nicht. Ja? Das passiert autonom. Das macht unser Nervensystem von alleine. Allerdings, eben bei Menschen mit Trauma ist gerade hier im vegetativen Bereich eben eine Dysbalance entstanden. Das heißt, das Nervensystem schwingt normalerweise immer sehr schön in so einer Wellenbewegung, muss man sich so vorstellen, ein in eine Aktivierung und reguliert sich auch wieder runter, entlädt wieder die Aktivierung und entspannt sich. Wenn aber die Aktivierung einmal so stark war, dass es wirklich überwältigend war, lebensbedrohlich, und da sprechen wir von Trauma, lebensbedrohlich. Und lebensbedrohlich kann sein, wenn etwas immer wieder auftritt und ich immer das Gefühl habe, ich gehöre nicht zur Familie und vielleicht verlässt meine Mama mich und vielleicht bin ich irgendwann alleine, dann ist das lebensbedrohlich für ein Kind. Ja, das ist nicht, das kann man nicht herunterspielen. Das ist auch eine traumatische Situation, die dann über einen langen Zeitraum wirkt, ja, nicht so wie vielleicht ein Unfall, wo ich in dem Moment gerade an Leib und Leben bedroht bin. Und wenn das einfach sehr lange stattfindet, dann kann, und das Nervensystem keine Lösung findet, also es kann nicht mit dieser Aktivierung umgehen, das heißt, es kann nicht fliehen und es kann nicht angreifen. Ja, wenn Flucht und Angriff, wenn das misslingt, also Fight und Flight, ja, im Englischen, das kann man sich so schön merken, Fight und Flight. Wenn das beides nicht gelingt, dann hat das autonome Nervensystem eine Notlösung und das ist Freeze und das nennt sich eben im Deutschen Erstarrung. Todstellreflex können wir es auch nennen. Das ist eine Situation, wo wir wie kollabieren, ja, unser Nervensystem alle Systeme runterfährt. Verdauung wird runtergefahren, Herzschlag wird runtergefahren, Atmung wird runtergefahren. Warum? Das ist die absolute Notlösung dann, denn wenn es jetzt dazu kommt, dass wir wirklich dem Tod ins Auge blicken, dann kann unser Körper in dem Moment diese Schmerzen nicht mehr spüren. Dann werden sogar Endorphine ausgeschüttet. Das ist ein ganz, ganz interessanter Zustand eigentlich, in dem wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Ich will das gerade mal noch demonstrieren an einer Präsentation. Genau, vielleicht kannst du da mal ganz kurz den Bildschirm umstellen, weil hier sieht man das nochmal so gut auf dieser Aktivierungskurve, dass wir eben drei, ich sag mal, Stufen haben. Ja, das ist natürlich eine willkürliche Einteilung, aber bei jeder dieser Stufen wird auch ein anderer Nerv, wird eine andere Nervenbahn im vegetativen Nervensystem aktiviert. Und je nachdem, wie hoch die Aktivierung ist, desto höher steigen wir in der Kurve. Und ganz oben über allem steht dann eben Erstarrung, Todstellreflex. Das ist eben, wie gesagt, diese Notlösung, in der wir dann stecken. Und bei uns Menschen ist es eben anders als bei allen anderen Säugetieren. Bei uns ist es allerdings auch so gedacht, dass wir wie die Säugetiere funktionieren. Nur wir haben leider diesen tollen Neokortex, mit dem wir auch so viele wissenschaftliche Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten erschaffen haben. Wir können also nachdenken und durch das Nachdenken und durch unser soziales Verhalten entsteht oftmals etwas, was uns dann da oben hält, wo wir nicht mehr wie natürlich zurückregulieren. Und diese Situation ist dann die, dass wir, wenn wir in Traumasituationen stecken bleiben, wir oft eben in dieser Erstarrung stecken bleiben. Und was liegt unter der Erstarrung? Eine immense Überlebensenergie, die wurde aktiviert. Das Gaspedal war voll durchgetreten und dann kommt voll das Bremspedal dazu. Und das muss man sich jetzt vorstellen, in diesem Zustand bist du dann die ganze Zeit. Und das ist auch der Zustand, der zu Burnout führt. Ja, einerseits Gaspedal, andererseits Bremse. Und diese gesamte Überlebensenergie, die da drunter ist, die arbeiten wir im Somatic Experiencing langsam wieder auf. Das heißt, wir machen immer mal so kleine Wellenbewegungen darunter. Wir gehen nicht gleich ganz nach unten, aber wir machen immer mal wieder so kleine Wellenbewegungen dahin in die Aktivierung und schauen, wie reagiert der Körper. Und das tun wir mit ganz viel Neugier und Offenheit. Das heißt, wir beobachten, wir beschäftigen auch unseren tollen Neokortex da oben mit Beobachtungsaufgaben, damit der nicht anfangen kann, irgendwie Blödsinn zu denken und dann wieder uns wegzubringen aus dem Körper. Und der hat die Aufgabe dann, das zu beobachten. Und so integrieren wir alle drei Gehirnbereiche, das Stammhirn und dann das limbische System, was für unsere Gefühle zuständig ist, bis hin zum Neokortex, wo sich eben das Denken befindet. Und das Denken ist oftmals auch in diesem Zustand nicht mehr wirklich kreativ, nicht mehr, man kann nicht mehr auf die kognitiven Ressourcen zugreifen, die man eigentlich sonst zur Verfügung hat. Ja, und da ist eben die Arbeit, stückweise diese Aktivierung wirklich wieder zu spüren im Körper und zu schauen, auch was stecken dort für Impulse drin, die eigentlich hätten zu Ende gebracht werden sollen. Und wenn wir die vollenden können, wenn wir diese Körperimpulse wie ein Wegschieben, ein Laufen, ein sich wegdrehen von etwas, sich schützen vor etwas, wenn wir das wirklich vollenden können, ja, oder wenn es einfach nur in der Vorstellung ist, dass eine Mutter sozusagen in die Vorstellung hineingenommen wird, die wirklich da ist, die wirklich verbunden ist und die nicht immer nur auf ihr Handy schaut. Ja, also eine Mutter, die wir vielleicht wirklich spüren können, weil wir sie sonst vielleicht früher nicht spüren konnten. Ja, dann, wenn wir das vollenden, dann ist das Trauma nicht mehr im Körper gespeichert oder im Nervensystem. Es ist noch im Gedächtnis, klar, es ist noch da, aber wir haben es neu verhandelt dadurch, weil wir eine Ebene mehr mit reingenommen haben, nämlich den Körper. Und das zeigt, finde ich, diese Abbildung so gut, dass man eben versteht, was passiert da eigentlich bei Trauma. Und was wirklich Resilienz bedeutet im eigentlichen Sinne ist, dass wir selber mit unserem Nervensystem wieder in der Lage sind, zu aktivieren, aber auch zu deaktivieren. Also, dass wir wirklich diese beiden Bewegungen in unserem Nervensystem wieder können, beziehungsweise, dass das Nervensystem, was sehr autonom ist, dass wir ihm zeigen, hey, erinner dich, so ging es. Das war mal so. Ne? Also es war bei jedem Menschen mal so. Aber je früher das Trauma natürlich ist, desto früher ist das Wissen darum verloren gegangen. Aber diese natürliche Regulationsfähigkeit, die können wir da trainieren. Und das ist auch die Aufgabe der Sitzungen sozusagen, dass die Menschen selbst wieder regulieren können und nicht in die Sitzungen kommen müssen, um vielleicht von meiner Regulationsfähigkeit zu profitieren. Denn wenn wir zu zweit in sozialen Beziehungen sind und wir sind mit einem Menschen zusammen, der sehr gut regulieren kann, dann hat das eine Auswirkung auf unser Nervensystem. Unsere Spiegelneuronen, hat vielleicht jeder schon mal gehört, dass wir da so Neuronen haben, die das Verhalten, das soziale Verhalten des Gegenüber scannen. Ja, und wenn wir dann merken, ah, okay, der ist echt total entspannt, ja, dann können wir uns auch sicher fühlen. Ja, dann merken wir, aha, hier kann ich mich sicher fühlen. Das nennt man Co-Regulation. Und das ist wichtig, das brauchen wir in den ersten Lebensjahren, weil unser Nervensystem da noch nicht ausgereift ist. Und wenn unsere Eltern das nicht hatten, dann ist eben generell so, dass wir immer generell eher höher aktiviert sind und wahrscheinlich sogar häufig zwischen Kampf- und Fluchtverhalten, also sehr starken Wettkampfempfinden, Konkurrenzdenken, vielleicht auch Angst vor anderen, ja, dass solche Dinge eben auch im Sozialen dann immer mehr auftauchen. Oder eben wir schwanken dann hin und her zwischen dem, wir schotten uns ab, wir kapseln uns ab, wir gehen lieber keine Beziehungen mehr ein, weil Beziehungen nicht sicher sind. Also das kann alles so damit zusammenhängen.
Aha, wow, spannend, dankeschön. Ja, ich kenne das aus, ich habe mal so einen Film angeschaut, wo wenn eine Gazelle in Afrika von einem Löwen gejagt wird und aber überlebt, ne? Also wenn sie ihm irgendwie entkommen kann, dann schüttelt sie sich danach, ne? Und schüttelt quasi dieses traumatische Erlebnis, gerade noch mit Glück dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, vom Körper weg. Und wir Menschen machen das ja nicht, ne? Das ist genau das, wofür wir dann quasi Somatic Experiencing brauchen, dass wir wieder in den Körper reingehen und das dann quasi dadurch wieder rausholen können, oder?
Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du da erwähnst. Wenn ihr wollt, könnten wir so etwas auch nochmal verlinken. Ich habe das mal abgelegt bei mir in meiner Datenbank sozusagen, das Video oder solche Videos, in denen man das wirklich toll beobachten kann, was da passiert. Da kann man diese drei Stufen dann auch gut sehen. Und was du beschreibst, ist ein typisches Entladungszeichen. Wenn wir zittern, dann ist das eine Form von Entladung. Diese ganze Energie, die in den Muskeln drin ist, entlädt sich durch ein Zittern. Das kann erst mal ziemlich beängstigend sein, wenn das im Therapieprozess auftaucht. Ist das auch immer so ein bisschen überraschend, ne, für den einen oder anderen, der dann da ist. Ich freue mich dann immer, dass es da ist, weil das eigentlich autonom auftritt. Es kommt aus unserem autonomen System und das ist das, was unser System eigentlich macht, um diese Energie zu entladen. Und ein zweiter Entladungsprozess, den wir oft wahrnehmen können, ist ein viel, viel tiefer Atemzug. Also den kann man auch sehr gut auf dem Video mit der Gazelle sehen da, oder mit der Antilope. Das kommt erstmal ein sehr, sehr tiefer Atemzug, bevor das Zittern beginnt. Ja, das kann auch eine Form von Entladung sein, die wir im Prozess wahrnehmen und dann sehen wir, aha, jetzt kommen wir in diese Richtung, wo es wieder in Richtung Entspannung gehen kann. Und man nennt das auch neurogenes Zittern und dieses neurogene Zittern, da gibt es sogar eine separate Therapieform, die das auslösen will und die dann über diesen Auslöser versucht, das zu lösen. Der Ansatz beim Somatic Experiencing ist ein ganz anderer. Und zwar, dass wir es wirklich dann, wenn es da ist, wenn unser Nervensystem bereit ist dafür, dass wir es dann nutzen, bewusst wahrnehmen, zulassen und auch beobachten, was danach passiert. Weil dann kommt eine tiefere Entspannung rein, dann ist mehr Kapazität im Nervensystem gebaut. Dann haben wir neue Verknüpfungen gebaut, dann haben wir alte Verknüpfungen gelöst, wo vielleicht, ich sage jetzt mal, der Geruch von Alkohol mit dem Onkel und das Bild und das ist alles miteinander verknüpft und Körperlichkeit und Intimität und Nähe ist damit verknüpft und plötzlich kann sich das wie lösen, ne? Dass das wieder voneinander getrennt ist, dass wir wieder zum Beispiel Freude in der Sexualität haben können, ohne dass das noch uns beeinflusst. Ja? Beispiel. Mhm.
Also kommst du aber dann doch über Fragetechniken quasi diesem Trauma immer näher?
Oder ja, wobei wir ja nicht unbedingt, genau, ja, wir müssen aber nicht unbedingt mit der Geschichte arbeiten. Also die Fragetechniken orientieren sich immer an dem, der mir gegenüber sitzt, den ich ja auch beobachte. Ich kann mein Nervensystem auf das Gegenüber einstimmen und kann sehen, aha, da sind wir gerade in der Aktivierungskurve. Ja, ich sehe an bestimmten Anzeichen einfach bestimmte Dinge und kann dann Impulse geben für das Nervensystem oder auch überlegen, ah, lasse ich jetzt nochmal, geht nochmal kein Impuls, machen wir erstmal weiter an der Stelle. Ja, also das ist das eine, dass ich dort mit gezielten Impulsen, mit Fragestellungen, mit neugierig machen, Mensch, wollen wir das mal untersuchen, hast du Lust, das zu erforschen, dass wir wirklich gucken, dass derjenige in diesen Erforschungsmodus kommt, weil wo Neugier ist, wo Erforschung das Thema ist, ist keine Angst. Ja, das ist immer das Gegenteil von Angst. Neugier ist das Gegenteil von Angst. Das ist ganz was Neues, das wird sonst nie erzählt. In diesen Online-Kongressen heißt es immer, Liebe ist das Gegenteil von Angst oder Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Ja, es ist Neugier und die gründet natürlich auch auf Vertrauen und auf Sicherheit. Also das ist der Rahmen, den wir natürlich erstmal herstellen, den Rahmen von Sicherheit. Wie bin ich sicher in meinem Körper? Und von da aus starten wir dann wirklich neugierig, auch solche Situationen zu erkunden. Und da braucht es nicht immer die Geschichte, weil wir wissen aus frühen Traumata, wir haben keine Sprache, wir haben keine Erinnerungen. Ja, wir haben als Körper, der Körper hat Erinnerungen, aber nicht unser Gedächtnis. Und das ist eben eigentlich auch der Titel von Peter Levines Buch, der das Ganze gegründet hat. Ich kann es ja mal hier kurz reinhalten, ja. Sprache ohne Worte. Also das heißt, wir arbeiten nicht unbedingt mit der Geschichte. Es müssen auch keine Erinnerungen vorliegen und liegen oft auch nicht vor, weil wir so gut sind darin, das wirklich zu trennen, uns zu dissoziieren und davon zu lösen. Und deswegen haben wir teils keine Erinnerungen. Die kommen dann auch manchmal mit der Arbeit wieder, aber sie sind dann nicht mehr überwältigend, weil das Nervensystem diese Kapazität hat, all das zu halten, was an Gefühlen da ist, was an Bildern da ist, was an Erinnerungen da ist.
Spannend. Und wie lange dauert so eine Somatic Experience-Sitzung dann mit dir?
Also das Beste ist immer, wenn man so zwischen einer Stunde und maximal anderthalb Stunden arbeitet. Also das ist so ein Zeitfenster, wo ich sag mal, sehr viel schon geschehen kann, wo wir auch immer wieder mal hin und her gehen. Ne, wir bleiben nicht die ganze Zeit in der Aktivierung, wir gehen auch wieder zurück. Denn es ist ja ein angenehmer Zustand, dieser Zustand, wo eigentlich mal Endorphine ausgeschüttet wurden. Ja, die Menschen fühlen sich ja teilweise darin wohl. Also die wollen ja nicht unbedingt da raus. Also es gibt einen Teil in uns, der sagt, da bin ich sicher. Ja, und das müssen wir akzeptieren, dass das so ist. Und deswegen werden wir in einzelnen Sitzungen, werden wir immer mal wieder diesen anderen Bereich berühren, aber vielleicht auch wieder zurückgehen, bis wir immer größere Schwingungen im Nervensystem, sage ich mal, erreichen. Und wenn wir so ungefähr eine Stunde arbeiten oder eine Stunde 15, dann haben wir genügend Material, was wir dann erstmal in den nächsten 2 Wochen verarbeiten können. Also unser Nervensystem braucht auch Zeit für die Integration. Wir sitzen da nicht jeden Tag oder zweimal die Woche oder irgendwie so zu einer Therapiesitzung zusammen, sondern wir geben dem Nervensystem dazwischen sehr viel Zeit zu integrieren und schauen dann beim nächsten Mal, was ist aufgekommen, was hat sich vielleicht verändert im Alltag. Und da kommen so die ersten Rückmeldungen, meistens so nach 5 bis 6 Sitzungen. Hängt ein bisschen davon ab, was da ist, weil natürlich je mehr Traumata und so, desto schwieriger ist natürlich auch das Wahrnehmen von Veränderungen im Alltag. Ja, da ist ja auch die gesamte Neurozeption, die gesamte Wahrnehmung ist einfach immer noch ausgerichtet auf, das Leben ist gefährlich. Ja, es könnte irgendwie sein, dass mir was passiert. Es kann sein, dass es finanziell nicht reicht. Es kann sein, dass mein Partner mich verlässt. Ja, ich könnte krank werden. Hypochondrie ist auch so ein Thema, was sehr stark an Trauma geknüpft ist. Ja. Genau.
Okay, darauf wollte ich jetzt gerade noch mal eingehen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel. Wir haben vorhin schon über die körperlichen Aspekte gesprochen, woran man unter Umständen erkennen kann, dass da ein Trauma in einem schlummert. Du hast jetzt aber auch gerade Verhaltensweisen angesprochen. Was sind denn so typische Verhaltensweisen, woran man vielleicht erkennen kann, dass da irgendwo in mir ein Trauma schlummert, das ich vielleicht gar nicht kenne?
Ja, also ein klassisches Ding ist natürlich dieses Vermeidungsverhalten. Ja? Also, dass wir wirklich gucken, dass wir Situationen, die uns herausfordern, vermeiden. Ja? Wenn man das bemerkt bei sich, dann könnte es sein, dass da was in der Geschichte ist, wo es eigentlich darum geht. Oder das komplette Gegenteil, wir lassen uns so richtig reinziehen in Situationen, die, wo wir aktiviert werden. Also das Trauma ist wie so ein Sog, das ist wie so ein Strudel, der, wenn wir da wirklich nur mit der Zehenspitze reingehen, das kann uns wirklich wie richtig reinsaugen. Und das sind Verhaltensweisen, wo wir wirklich nicht mehr einschätzen können, auch ob es sicher ist oder nicht. Also ein erhöhtes Risikoverhalten gehört dazu. Ja, das eine ist eben dieses ständig Gefahr irgendwo sehen, überall wachsam sein. Und das andere eben dieses völlig übermütige, ach, wird schon gut gehen, wo man dann eben auch weiß, dass Menschen, die schon gewisse Traumata erlebt haben, einfach Risiken nicht mehr so gut einschätzen können. Und dann auch schneller wieder Opfer werden von irgendwelchen Dingen. Ja, also das ist mittlerweile eben auch schon durch Studien belegt. Das sind so Verhaltensweisen, die sehr, sehr typisch sind, wenn man das mal jetzt so grob in so Kategorien packt. Ja, und das Ganze kann sich natürlich auf allen Ebenen auswirken. Sowohl finanziell kann ich eben Risikoverhalten an den Tag legen und andererseits kann ich aber auch total ängstlich sein, zurückhaltend, mein Geld immer zusammenhalten und sparen. In der Partnerschaft kann es genauso sein, dass ich sehr sparsam bin mit meinen Gefühlen, ja? Oder dass ich den anderen dann, wie Symbiose quasi, dass der gar nicht mehr weiß, was wie ihm geschieht, ja, dass ich so alles über ihn stülpe. Also diese Verhaltensweisen oder dieses Muster von Nähe, Distanz oder von eben Sicherheit und Risiko, ja, das sind sehr, sehr typische Verhaltensmuster, die man dann in jedem Bereich eigentlich wiederfinden kann.
Okay. Und das Thema unseres Kongresses ist ja ein bisschen Be Your Own Guru und Meditationskongress. Gibt es da irgendwie auch eine Verbindung? Kann man auch irgendwas in diese Richtung vielleicht alleine machen?
Ja, also das finde ich jetzt ganz, ganz toll, dass diese Frage aufkommt. Sehr, sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Somatic Experiencing zielt natürlich zum einen darauf ab, dass die Menschen lernen, selber zu regulieren und nicht mehr in irgendeine Sitzung gehen müssen zu jemandem, ja? So dass sie wirklich selbst diese Nervensystemheilung lernen. Es ist möglich, das zur Nervensystemgesundheit regelmäßig einen Beitrag zu leisten, sage ich mal, indem man gewisse Dinge tut. Also es gibt bei mir zum Beispiel einmal im Monat mache ich einen neurosensorischen Trainingsabend. Da mache ich wirklich in der Gruppe Übungen, die Sie mitnehmen können, wo Sie die Aufzeichnung haben und die wichtig sind dafür, dass diese Fähigkeit von dem Nervensystem wieder zu regulieren hergestellt wird. Damit können wir natürlich nicht spezielle Traumata oder Themen angehen, wie zum Beispiel jetzt ein spezielles Problem. Nehmen wir mal das Problem mit einer Erstickungserfahrung. Ja, eine Klientin hat eine Erstickungserfahrung, hat was Falsches gegessen, ist im Krankenhaus, kriegt einen Schlauch und so weiter. Und das als kleines Kind. Erstickungserfahrung, da haben wir sehr viel Widerspruch. Ja, einerseits willst du irgendwie einatmen, andererseits macht das Gerät irgendwie diese Einatmung für dich. Also haben wir da sehr viel Unnatürliches drin. Und da wieder einen normalen Rhythmus reinzubekommen, da braucht es manchmal schon eine 1:1-Hilfe, um wirklich Traumata zu verarbeiten. Aber fürs Nervensystem und für die Gesundheit kann man generell was tun, indem man eben bestimmte Grundlagen und Übungen macht und auch regelmäßig praktiziert. Ich würde das uns gerne hier anbieten. Ich habe auch einen Link zu einer Orientierungsübung, nenne ich das, weil im Trauma geht oft die Orientierung verloren. Wir wissen nicht mehr, entweder vielleicht auch, wo oben und unten ist, ja, und wir haben oftmals nicht mehr den Kontakt zum Hier und Jetzt, also die Orientierung in der Zeit geht verloren. Und das ist so wichtig, dass wir das Trauma aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen und wirklich in der Gegenwart sind. Also wir müssen in der Gegenwart sein, um das Trauma aufzulösen. Deswegen ist Meditation und diese Praxis auch hilfreich, wenn jemand schon von sich aus da so ein bisschen so einen Zugang zu hat. Es gibt aber auch viele Klienten, die eben bei Meditation erleben, dass sie diese Aktivierung reinkommt Und dass sie dann überhaupt nicht mehr meditieren können, weil sie diese Aktivierung spüren. Sie kommen dann das erste Mal von dieser Aktivierungskurve wieder runter. Und deswegen funktioniert Meditation alleine meist nicht so gut. In Kombination mit diesen Prinzipien, die man lernen kann, wie das Nervensystem sich wieder reguliert, geht das eigentlich dann recht gut. Und dann funktioniert auch Meditation wieder besser. Also das kann man auf jeden Fall für sich tun. Meditation ist auf jeden Fall etwas, was man für sich tun kann. Was man noch für sich tun kann, ohne dass man jetzt große finanzielle Auslagen hat, ist regelmäßige Bewegung. Also Bewegung nicht im Sinne von Leistungssport und alles rausschwitzen. Dann sind wir wieder in dem Aktivierungslevel, der sehr, sehr hoch ist. Und dann kommen wir schnell wieder in diesen Moment, wo es kippt. Sondern moderate Bewegung, weil Bewegung, das weiß man eben ja auch aus Studien, fördert den Serotoninspiegel. Gerade wenn wir dann auch noch draußen sind, dann nehmen wir noch Vitamin D auf. Dadurch wird auch der Serotoninspiegel gefördert. Und Serotonin ist unser Glückshormon. Und das ist oftmals viel zu wenig vorhanden bei Menschen mit Trauma, weil der Cortisolspiegel so hoch ist, weil eben ständig dieses Risiko und diese Gefahr noch in uns steckt. Und solange wir da nicht spezifisch am Trauma arbeiten, sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir in Bewegung kommen, jeden Tag eine halbe Stunde uns bewegen. 7.500 bis 10.000 Schritte. Jede Handy-App kann das heute zählen, ja, dass du weißt, okay, meine Strecke zum Bahnhof ist so und so lang und zur Arbeit so und so lang. Und dann weißt du schon, hast du deine Schritte für heute gemacht. Ja. Und das ist ein Punkt, den man auch selbst tun kann, wo man wirklich sein eigener Guru werden kann. Moderater Sport.
Also viel spazieren gehen, vielleicht auch tanzen. Tanzen ist ja auch so eine schöne Form der Bewegung.
Ja, und wir müssen immer schauen, natürlich ist das deine Bewegung, die für dich gerade die richtige ist. Ja, also wenn das verknüpft ist mit einem negativen Erlebnis, weil ich habe mal jemanden angetanzt und da ist eben leider nicht das draus geworden, was draus werden sollte. Und ich fühle mich zurückgesetzt oder ich fühle mich eben, wie gesagt, überwältigt von jemandem. Ja, ist Tanzen schon wieder so eine Sache? Ist das wirklich dann eine positive Verknüpfung? Also da für sich muss jeder da einfach schauen, was ist eine Bewegungsform, die mir entspricht. Ja, das kann auch einfach Trampolinhüpfen sein, ein bisschen Joggen. Es kann jede Form von Bewegung sein, eine Mischung aus Ausdauer und Krafttraining. Also da Fahrradfahren, Schwimmen kann alles Mögliche sein. Ja, also einfach gucken, regelmäßig jeden Tag diese Bewegung reinzubringen. Dann normalisiert sich nämlich auch wieder der Schlafrhythmus. Und der Schlafrhythmus ist das zweite Wichtige, was wir wirklich selber tun können für uns. Ein guter Schlafrhythmus. Regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett. Ja, regelmäßig. Und schauen, dass wir 7 bis 9 Stunden Schlaf haben. Und da ist es eben sehr, sehr schwierig bei Menschen mit Trauma, die haben oft eben Schlafstörungen, weil der ganze Hormonhaushalt, der ganze Haushalt mit den Neurotransmittern durcheinander ist. Und da helfen dann manchmal auch spezifische Ernährungsdinge. Ja? Also ich habe ein Ernährungskonzept, ein Gesundheitskonzept sozusagen, was ich zusätzlich mit meinen Klienten durchführe, weil tatsächlich nachgewiesenermaßen gewisse Nährstoffe da sein müssen, damit das Nervensystem überhaupt regulieren kann. Und wir wissen heute aus Studien auch, dass das bei vielen, vielen Menschen gar nicht mehr gegeben ist. Auch bei Menschen, die von sich sagen würden, nee, ich habe kein Trauma. Ja, und trotzdem haben wir oft im Ernährungsbereich gewisse Mängel, die aber essentiell sind, also Fettsäuren zum Beispiel, essentiell für unser Gehirn, essentiell für unsere Nerven, für die Kommunikation der Nerven. Ja, und da arbeite ich auch mit einem speziellen, ich sag mal, Gesundheitskonzept, weil was nützt es, wenn jemand sagt, dass manche können wir mit Somatic Experiencing arbeiten und ich sage, ja, gerne, ich baue dir ein Haus und dann komme ich hin und es sind keine Steine da. Also, wie sollen wir neue Nervenverknüpfungen und Bahnen aufbauen, wenn das Material nicht vorhanden ist? Ne? Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dritte Punkt sozusagen. Ja, und dann Rituale. Das wäre so das vierte, wo ich sagen würde, da kann jeder was für sich selber tun. Rituale im Sinne von ein Ritual am Abend zum Beispiel, einfach ein Tagebuch zu schreiben, Dankbarkeitstagebuch. was sehr, sehr positiv sich auswirkt, weil dadurch einfach über Dankbarkeit wieder gewisse emotionale Zustände verbessert werden und der Fokus auch ein bisschen gewandelt wird. Und vielleicht noch sowas wie Stricken, Häkeln, also rhythmische Tätigkeiten. Rhythmische Tätigkeiten sind so gut, weil unser Nervensystem hat ja diesen Rhythmus nicht mehr. Und rhythmische Tätigkeiten helfen unserem Nervensystem auch wieder in so einen Einklang, in so einen Rhythmus zu kommen. Ja, das sind, und mit Düften kann man arbeiten, man kann mit Meditationen arbeiten. Also, dass man wirklich Rituale am Tag hat, die einen unterstützen, das Nervensystem auch unterstützen. Und da kann jeder selber auch in Google einfach eingeben, welche Düfte beruhigen, welche Musik ist beruhigend auf das Nervensystem. Und man wird klar auf klassische Musik stoßen, ja, klar. Oder eben viele der Entspannungsmusiken, die wir heute kennen. Also da kann man sehr, sehr gut mit arbeiten. Zusätzlich dazu eben halt einfach mit Orientierungsübungen, mit Übungen, die wirklich dem Nervensystem zeigen, wie kommst du ins Hier und Jetzt. Ja, das würde ich immer miteinander kombinieren.
Hast du denn vielleicht ein Beispiel für so eine Orientierungsübung, die wir vielleicht jetzt sogar machen könnten, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal so ein Gefühl dafür kriegen?
Ja? Ich muss jetzt nur kurz von der Zeit her nochmal, also es sind so ungefähr 10 Minuten. Und ist das noch drin? Liegt das noch im Maß?
Für uns ja.
Okay, alles klar.
Für dich noch passt?
Ja, klar.
Sehr gut.
Also wenn du willst, dann lade ich dich einfach jetzt auch gleich ein.
Sehr gerne.
Da mitzumachen.
Machen wir das im Stehen oder im Sitzen?
Nein, das kannst du gerne im Sitzen machen.
Okay.
Oder im Stehen, egal wo du bist, oder im Liegen. Ja, also auf die Position kommt es nicht an. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, oder?
Ja, super gerne.
Bereit?
Bereit.
Okay. Dann nimm dir einfach einen Moment Zeit, mal kurz ein bisschen in das Innere des Körpers hineinzuchecken. So zu gucken, wie bist du gerade da? Vor allen Dingen, wenn du sitzt, schau mal gerade. Es gibt ja diesen kinästhetischen Sinn, der bringt Druck auf die Unterlage. Und dass du da mal wirklich spürst, wie nimmst du den Stuhl, die Bank, wo auch immer du gerade sitzt, wenn du das hier hörst, vielleicht sitzt du auch gerade draußen auf dem Rasen. Wie nimmst du das gerade wahr? Dass du wirklich dich einschwingst in diesen Sinn des Körpergewichts, der Schwerkraft und spürst, wie ist der Kontakt zum Untergrund. Und das kann auch der Kontakt über die Füße sein, wenn die Füße beispielsweise auf dem Boden stehen. Wo ist der Kontakt? Und wie würdest du die Qualität des Kontakts beschreiben? Wenn du Worte dafür hättest, wäre es vielleicht sowas wie fest und schwer oder eher leicht und auch so ein bisschen schwammig oder diffus. Und es geht nicht darum, dass irgendwas verändert werden muss. So, das, was du jetzt wahrnimmst, ist das, was du wahrnehmen sollst und was da ist. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und wenn du spürst, dass du vielleicht sogar ein bisschen die Position verändern magst oder dass die Kleidung ein bisschen komisch sitzt oder kneift, auch dann nimm dir einfach, gib dir diese Erlaubnis, das zu verändern. Es ist so wichtig, dass wir unseren Impulsen folgen und das ist ein Teil der Nervensystemarbeit. Wirklich auf unsere körperlichen Impulse zu achten. Und wenn du merkst, nein, es sitzt gut so, es fühlt sich angenehm an, dann ist alles wunderbar. Dann bleibst du so, wie du bist. Und jetzt, wo wir so ein bisschen eingecheckt haben in den Untergrund und fühlen, wie fühlt sich das an? Schau mal gerade, ob du deinen Atem spüren kannst. Und auch hier geht es nicht darum, irgendetwas zu verändern. Meistens ist es so, wenn ich das Wort Atem das erste Mal sage, dass der ein oder andere dann doch tiefer durchatmet. Und das ist okay. Wir haben Impulse von außen, wir hören ein Wort und es wirkt auf unser Nervensystem. Und es geht nicht darum, jetzt etwas im Atem zu verändern, sondern ihn einfach mal wahrzunehmen, wie er ist. Bis wohin fließt der Atem? Und wie ist so der Rhythmus? Und wir sind von vielen Trainings und Schulen immer gewöhnt, dass es irgendwie einen Weg gibt, wie man es richtig macht. Und das gibt es hier nicht. Dein Körper macht es bereits richtig, so wie er es jetzt machen kann. Und wenn dir auffällt, der Atem ist flach, ist das ein Hinweis. Interessant, könnte man sich mal genauer anschauen. Und das Schöne am Atem ist ja, der fließt ein und aus, ohne dass wir was tun müssen. Das macht er ganz von alleine. Der weiß, okay, jetzt nehme ich Sauerstoff auf, dann kommt der Metabolismus und dann gebe ich den Sauerstoff wieder ab. Und spüre einfach, wie dieser Atem fließt und jetzt lade ich dich mal ein, gleichzeitig wahrzunehmen, wie du sitzt. Das ist manchmal nicht so einfach, aber schau mal, ob du das beides zur gleichen Zeit spüren kannst. Ja, und was passiert, wenn du das beides gleichzeitig spürst? Nimm das mal wahr, was da wirklich innerlich passiert. Vielleicht breitet sich irgendwo eine Wärme aus, vielleicht entsteht ein Raum, vielleicht wird es enger. Was auch immer passiert, oder was auch nicht passiert, es ist genau richtig, wie es jetzt ist. Ja, und als drittes möchte ich dich einladen, dich ein bisschen im Raum umzusehen. Ja, du bist natürlich jetzt sehr auf den Bildschirm fixiert, wahrscheinlich hast du jetzt das Video geschaut oder du hast auch mal die Augen geschlossen. Das ist jedem immer überlassen. Es gibt keine Pflicht, irgendwelche die Augen zu schließen an irgendeiner Stelle, weil die Augen sind oft belastet bei Trauma, sind unsere Wahrnehmungsorgane. Und wenn wir uns sicherer fühlen mit offenen Augen, dann kannst du die Augen offen lassen. Wenn du das Gefühl hast, du magst sie schließen, weil es leichter ist zu spüren, kannst du sie auch schließen. Und wenn irgendwann mal du in irgendeinem Training gesagt bekommst, schließ die Augen, dann weißt du, hey, du hast die Freiheit zu entscheiden, wie du dich sicher fühlst. Ja? Okay, und schau dich um. Nimm mal wahr, das ist ja so ein bisschen dieser Sog von so einem Video, dass man dann auf dem Bildschirm schaut, aber nimm mal den Raum um dich herum wahr und schau dich wirklich um. Du kannst auch nach hinten schauen, wirklich den Kopf und den Nacken mitbewegen. Das ist ganz wichtig, weil wir hier viele, viele Nervenbahnen haben, die für unser Nervensystem, für unseren beruhigenden Nerv, den Vagusnerv, so wichtig sind. Und schau mal, ob du das Licht- und Schattenspiel in deinem Raum beobachten kannst oder was dir so auffällt, wie die Farben so wirken. Und vielleicht gelingt es dir sogar, das ein oder andere zu benennen, innerlich. Und zu sagen, hey, ich sehe die Lampe. Ich sehe das Buch mit dem grünen Umschlag von Peter Levine. Du wirst natürlich was anderes sehen. Aber schau mal, das innerlich zu benennen. Das hilft wirklich, im Hier und Jetzt zu sein. Und du kannst es auch benennen, wenn du dich sicher fühlst und vielleicht im Raum auch alleine bist und niemanden damit irritierst, kannst du es auch laut benennen. Und wenn wir es laut benennen, dann helfen wir dem Nervensystem wirklich diesen sozialen Aspekt zu fördern. Den Aspekt, mit dem wir in Verbindung treten, in Verbindung mit unserer Umwelt, in Verbindung mit anderen Menschen. Also die Sprache und dass wir selber unsere Sprache wahrnehmen, ist so, so wichtig fürs Nervensystem. Also für alle, die die Übung zu Hause machen, die dürfen das gerne laut aussprechen, was sie sehen. Gib dir noch so ein bisschen Zeit dafür. Und lade dich dann ein, zu schauen, ob du den Stuhl unter dir noch wahrnehmen kannst, die Verbindung zum Atem noch hast und gleichzeitig schauen kannst, diese drei Dinge wirklich gleichzeitig zu machen. Und wenn wir das wirklich versuchen zu verschmelzen, dass wir es gleichzeitig wahrnehmen, dann sind wir sehr, sehr stark geerdet durch den Kontakt. Wir sind verbunden mit der Umgebung. Wir sind verbunden mit uns selber über den Atem. Das sind diese drei Aspekte, die uns richtig ins Hier und Jetzt bringen und die für die Regulation so wichtig sind. Und wenn es dir nicht gelingt, es gleichzeitig wahrzunehmen, kommen vielleicht so Gedanken wie, Mist, habe ich nicht geschafft. Warum kriege ich denn das nicht hin? Bin ich denn so dumm? Keine Ahnung was. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Es ist oft so, dass wir in der Kindheit erlebt haben, dass mit uns so gesprochen wurde und wir fangen an, selber mit uns so zu sprechen. Und wir wollen einfach eine Sprache pflegen, die freundlich ist. Mit uns selber freundlich sein. So wie mit einem Kind, das vielleicht gerade ein Glas Milch ausgeschüttet hat und wir sagen einfach, oh, passiert, komm, wir holen schnell einen Lappen und machen das weg. Und so einfach zu schauen, wenn du merkst, der Atem ist nicht mehr in meinem Gewahrsein. Okay, hab den Atem verloren, ich komme mal wieder zum Atem zurück und nehme ihn wieder mit rein. Dann probier wirklich nochmal, gib dir nochmal Zeit, diese drei Dinge wirklich gleichzeitig zu spüren, während du dich im Raum mit den Augen orientierst. Ja, das wäre die Orientierungsübung.
Ja, vielen Dank.
Immer wieder Aspekte, die so einfließen in die Arbeit. Und ich bin natürlich ein bisschen neugierig, wie hast du es erlebt, Isabel? Wie hast du es wahrgenommen und wie fühlst du dich jetzt in deinem Körper?
Ja, also vielen Dank für diese Übung. Ich fühle mich super. Ich fühle mich jetzt sehr geerdet und gelassen tatsächlich. Vor allem das im Raum herumschauen war jetzt sehr gut für meine Augen, nachdem wir jetzt schon so lange in den PC reingeschaut haben. Da finde ich, merkt man das doch ganz deutlich, dass das dem Nervensystem auch gut tut, wenn man mal ein bisschen in die Ferne schaut und das mal ein bisschen abwechselt und nicht die ganze Zeit immer nur eine Dimension, sage ich jetzt mal, vor sich hat. Ne?
Ja.
Und ja, dieses den Atem spüren und sitzen und dann noch gleichzeitig gucken. Ja, also ich spüre diese Einheit, von der du jetzt gerade gesprochen hast. Vielen Dank.
Schön, sehr gerne. Was du gesagt hast, ist halt sehr, sehr typisch. Also dieses Schauen auf den Bildschirm. Also zum einen mal werden wir, je mehr Bildschirmarbeit wir machen, desto mehr aktivieren wir immer unseren Sympathikotonen-Teil. Also den Teil des Nervensystems, der für die Aktivierung zuständig ist. Ja, weil wir auch im Auge, wir haben gewisse Zellen in den Augen, die für dieses aktive Sehen zuständig sind, für dieses fokussierte Sehen, für dieses nahe Sehen. Und je früher Kinder in die Schule kommen, desto eher werden sie damit konfrontiert und je häufiger sie natürlich dann auch ich sag mal, Dinge lesen müssen und Dinge wahrnehmen müssen, desto stärker sind sie schon früh in dieser sympathischen Energie drin. Sympathikotone Energie. Sympathisch ist sie nicht immer. Genau. Und was wir da sehen können, ist einfach, dass wir gerade eine Gesellschaft aufbauen, die eigentlich immer ständig aktiviert ist. Das heißt, wenn du viel mit dem Bildschirm arbeitest, guck, dass du wirklich diese bewussten Pausen machst. Und da geht es nicht nur darum, in die Ferne zu schauen, sondern da geht es auch darum, mal zu schauen, und das könnt ihr jetzt auch gerne nochmal mit ausprobieren, ob ihr den Blick weich werden lassen könnt dabei. Ob ihr das schafft, dass der Blick wie aufnimmt. Also, und so eine Weichheit da reinkommen kann in den Blick. Also, stellst dir vor wie so ein Magnet. Ja, dass du quasi wie die Dinge von außen wie ein Magnet in deine Augen hineinlässt. Ja. Das kann man ausprobieren. Mhm. Und es ist etwas mehr das Parasympathische. Wir können aber auch gezielt irgendwie das Gefühl, wir schauen irgendwo hin und wir fokussieren etwas. Wir haben den Magneten nach außen gerichtet, also andersrum, was er abstößt. Ja. Und dann haben wir wieder mehr das sympathische Nervensystem. Also hier das Orientieren mit den Augen ist wirklich eine ganz, ganz wesentliche Sache und Augenarbeit deswegen auch ein Teil unserer Arbeit, wo wir wirklich schauen, wo sind da im Auge auch Dinge stecken geblieben. Alleine schon, wenn der Blick bei einer Gefahrensituation nicht zu Ende geführt werden kann, dann wird oftmals eine gewisse Raumrichtung wie ausgeblendet. Also das die Lebendigkeit und die Ganzheit einfach wieder zurückkommt, indem wir auch das mit einbeziehen.
Sehr, 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 sehr spannend. Wow, also liebe Svante, ich finde das Thema sehr interessant, wirklich. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir darüber reden. Ich glaube, im Anbetracht der Zeit müssen wir langsam Richtung Ende kommen. Was gibt es denn abschließend oder gibt es abschließend noch etwas, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben möchtest? Irgendwie eine Zusammenfassung oder vielleicht so das Allerwichtigste, was du noch weitergeben möchtest zu unserem Thema, zu deinem Thema?
Ja, das Allerwichtigste. Jedes Mal kommt die Frage und jedes Mal bin ich überrascht über diese Frage. Spannend. Ich schaue mal, was heute gerade aus mir rauskommt, was ich jetzt gerade aktuell für das Wichtigste halte. Das ist tatsächlich immer so ein bisschen vielleicht auch tagesformabhängig. Aber was ich gerne mitgebe, ist immer den Hinweis, dass unser Nervensystem diese Kapazität hat, das sich selber zu regulieren und dass, wenn wir vielleicht diesen Zugang verloren haben, dass wir aber doch diese Hoffnung haben und dass wir wissen können, also wissen wirklich aus der Körperarbeit, dass es möglich ist. Also, denn Trauma hängt so viel mit den Themen Scham und Schuld auch zusammen. Ja, das sind oftmals Gefühle, die dann daraus entstehen. Ja, ich habe nicht rechtzeitig reagiert. Ich konnte nicht, ja, oder ich bin weggelaufen, wo ich denke, hey, eine gelungene Flucht ist super. Wenn die Flucht gelingt, dann ist das ein Triumph. Ja, dann ist es wirklich ein Erfolg, der gefeiert werden darf. Flucht ist nichts Schlechtes. Ja, Flucht ist notwendig zum Überleben. Und auch der Todstellreflex ist notwendig gewesen zum Überleben. Deswegen bist du heute noch da vielleicht. Ja, und aus dem Grund ist es mir so wichtig, dass dir klar ist, wir können diese Sprache vom Nervensystem lernen. Und wenn wir sie lernen und diese Prinzipien verstehen, wie das Nervensystem reguliert, können wir auch wieder mehr Lebendigkeit, mehr Lebensfreude, bessere soziale Kontakte haben, weniger finanzielle Not. Also es kommt in so vielen Bereichen. Ja, die Existenzängste, die zeigen sich in allen Lebensbereichen dann. Ne? Die sind nicht nur in einem Lebensbereich. Und ich weiß das, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, also es ist wirklich so, dass es sich in vielen, vielen Dimensionen auswirkt aufs Leben und du viele Verbesserungen damit erreichen kannst. Und wichtig ist einfach, dass du weißt, auch wenn du es jetzt noch so empfindest, du hast keine Schuld an der Situation, du hast nichts falsch gemacht, dein Nervensystem hat alles richtig gemacht, sonst wärst du heute nicht hier. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die ich heute mitgeben will.
Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz, den du uns da gerade mitgegeben hast. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für all das Teilen, für diese wunderschöne Praxis jetzt zum Schluss, die du uns mitgegeben hast. Und ja, ich denke, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich gerne kontaktieren möchten, die können das über deine Homepage machen. Die finden dich. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir für die Zukunft alles Gute bei deinen weiteren Projekten und vor allem deinem Tun und deiner Arbeit. Ja,
Dankeschön. Vielen
vielen
Dank,
Dank.
Isabel.
Schönen Tag dir noch.
Danke, ciao, tschüss.
Tschüss.